Wo wird die Reise hingehen? Was wird uns dieses Jahrzehnt bringen? Dreht sich die Menschheit immer weiter nur im Kreis, Tag für Tag und Jahr für Jahr? Oder wird die ganze Geschichte irgendwann ein Ende haben? Steht vielleicht sogar das Ende dieses Zeitalters kurz bevor? Das Ende der alten Weltordnung, wie wir sie kennen? Wird sich die Menschheit bald selbst zerstören? Oder gibt es einen barmherzigen, gnädigen Gott, der uns aus dem ganzen Schlamassel erretten wird? Das alles sind ja schon Fragen, auf die viele ganz gern eine Antwort hätten oder die zumindest für die meisten nicht uninteressant sind. Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeichen der Zeit, Teil 4. Mein Name ist Michael und in diesem Beitrag geht es darum, die Zeichen unserer Zeit im Licht der biblischen Prophetie zu betrachten. Im Teil 3 von Die Zeichen der Zeit hatte ich damit begonnen, das prophetische Gleichnis von den 10 Jungfrauen zu betrachten. Ich hatte erläutert, dass dieses Gleichnis ein Teil der bekannten Endzeitrede von Jesus ist, die er wenige Tage vor seiner Kreuzigung im engsten Kreis seiner Nachfolger gehalten hat. Seine Jünger hatten die folgende Frage an Jesus gerichtet: Was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Daraufhin gibt Jesus seinen Jüngern eine ausführliche Antwort und beschreibt die Verhältnisse kurz vor seiner Wiederkunft und am Tag seiner Wiederkunft. Mir war wichtig, zunächst festzustellen, an welchen Personenkreis sich das Gleichnis richtet. Und ich hatte anhand von 3 Punkten nachgewiesen, dass dieses Gleichnis an die Christen und Christinnen gerichtet ist. Ich meine, wen wundert es auch? Wir reden von der Bibel, vom Neuen Testament. Alles darin ist an die Nachfolger von Jesus Christus gerichtet und an solche Menschen, die es gern werden möchten. Aber genug der Vorrede. Was ist für mich die wesentliche Botschaft, die das Gleichnis von den 10 Jungfrauen so bedeutsam macht, so extrem wichtig macht für die Christenheit? Ich verstehe das Gleichnis von den 10 Jungfrauen als eine ernst gemeinte Warnung von Jesus an die Christenheit. Jesus fragt uns durch das Gleichnis: Bist du bereit für meine Wiederkunft? Wartest du schon voller Sehnsucht auf mich? Kennst du mich wirklich? Liebst du mich? Brennt dein Herz für mich? Lebt der Heilige Geist in dir? Bist du also in der richtigen geistlichen Verfassung für den Himmel? Das alles sind Fragen, die ich aus diesem Gleichnis heraushören kann. Das große Thema des Gleichnisses von den 10 Jungfrauen ist die Wiederkunft von Jesus Christus und die Entrückung der Christen und Christinnen in die Gegenwart Gottes. Und dann wird gefeiert, und zwar königlich. Die bildhafte Sprache der Bibel nennt diese Freudenfeier mit unserem Schöpfer und Erlöser das Hochzeitsfest im Himmel. Dieses biblische Bild der Hochzeit spricht aber auch davon, dass Gott uns leidenschaftlich liebt. Und er wünscht sich von uns, dass wir eine entsprechende innere Einstellung zu ihm haben oder entwickeln, wenn das noch nicht so ist. Wenn du dir immer vor Augen hältst, dass Gott, der Vater, seinen eingeborenen Sohn, den er über alles liebt, als Opfer für uns hingegeben hat, um uns zu erretten, und wenn du dir vor Augen hältst, dass Jesus, der Sohn Gottes, freiwillig ans Kreuz gegangen ist, um all die unvorstellbaren Qualen und den körperlichen Tod für unsere ewige Errettung zu erdulden, dann wird dir mit der Zeit deutlich werden, wie groß die Liebe Gottes für dich ist. Noch nie gab es ein größeres Fest als das Hochzeitsfest im Himmel. Jede menschliche Vorstellungskraft wird um Größenordnungen übertroffen werden. Die weltweite Gemeinde Jesu wird an diesem Freudenfest teilnehmen. Und es gibt einen interessanten Ausspruch von Jesus, den er beim letzten Abendmahl getan hat. Er sagte im Kreis seiner Jünger: Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Mein Eindruck ist, dass Jesus damit auf eben jenen Tag anspielt, von dem auch im Gleichnis von den 10 Jungfrauen die Rede ist. Es geht dabei um das Hochzeitsfest im Himmel. Und falls du bisher keine oder nur eine komische Vorstellung vom Himmelreich Gottes hattest, dann darfst du jetzt zur Kenntnis nehmen, dass es Wein geben wird, und zwar vom Besten. Damit die Gäste den Wein auch wirklich genießen können, müssen sie einen empfindungsfähigen Körper besitzen. Und auch dafür wird Gott sorgen. Denn kurz vor der Entrückung werden die Gläubigen verwandelt werden. Paulus schreibt davon im ersten Brief an die Thessalonicher im Kapitel 4 und im ersten Brief an die Korinther im Kapitel 15. Vorher jedoch haben wir noch ein Stück Weg in dieser Welt zu gehen. Und ich bin Gott so dankbar für das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Er will uns davor bewahren, dass wir einem Irrtum aufsitzen und uns in falscher Sicherheit wiegen. Wie ist nun der Einstieg in das Gleichnis von den 10 Jungfrauen? Wie stellt sich die Ausgangssituation dar? Was tun die 10 Jungfrauen am Anfang? Sie gehen dem Bräutigam entgegen. Denn es heißt im Matthäusevangelium im Kapitel 25: Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Dieses Entgegengehen ist die bildhafte Übersetzung für eine ganz bestimmte spirituelle Einstellung von Menschen. Es ist von Menschen die Rede, die eine bestimmte Erwartungshaltung haben aufgrund ihrer religiösen Einstellung, aufgrund ihrer Bibelkenntnis. Sie erwarten Jesus als den wiederkehrenden Sohn Gottes, als den Erlöser der Welt. Sie wollen in das Himmelreich Gottes aufgenommen werden. Warum spricht das Gleichnis von Jungfrauen? Jungfrauen sind ein Bild für spirituelle Reinheit. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Siehe Johannes Kapitel 15, Vers 3. Damit wird deutlich, dass im Gleichnis von Menschen die Rede ist, die das rettende Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Die Bibel spricht auch vom Wasserbad des Wortes. Siehe Epheser Kapitel 5, Vers 26. Das Evangelium zu hören und anzunehmen ist also eine entscheidende Sache, eine notwendige Voraussetzung. Das Geschehen im Gleichnis hat als Ziel die Hochzeit der Gemeinde Jesu mit dem Bräutigam, die gemäß der jüdischen Hochzeitsordnung im Anwesen des Bräutigams stattfindet. Das Zuhause von Jesus Christus ist der Himmel Gottes. Dort gibt es einen Ort, der für die Feierlichkeiten vorbereitet ist. Doch bevor die Menschen in den Festsaal eingelassen werden, erfolgt eine Trennung in zwei Gruppen. Die klugen Jungfrauen werden eingelassen, die törichten werden abgewiesen. An einer weiteren Stelle im Matthäusevangelium heißt es im Zusammenhang mit der Hochzeit im Himmel: Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. In diesem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsfest im Kapitel 22 wird beschrieben, dass der Ruf Gottes an viele Menschen ergangen ist. Zuerst war Israel eingeladen zur Hochzeit des Lammes. Doch sie wollten nicht. Im Gegenteil, sie haben den Sohn Gottes verfolgt und ihn als Aufrührer und Gotteslästerer falsch beschuldigt, sodass die Römer ihn zum Tode verurteilt haben. Daraufhin hat Gott sich von Israel abgewendet. Und seine Einladung erging nun an die Nationen der Erde. Alle, die sich zu Jesus bekehrt haben und ihn als persönlichen Herrn und Retter angenommen haben, sind jetzt bei der Hochzeitsfeier im Himmel dabei. Die 10 Jungfrauen stehen für Menschen, die von Gott berufen sind. Aber nur ein Teil von ihnen ist passend für die Hochzeitsfeier im Himmel. Die 5 klugen Jungfrauen sind es. Die 5 törichten Jungfrauen werden abgewiesen. Da drängt sich doch sofort die Frage auf, warum werden sie abgewiesen? Weil sie zu spät dran waren? Wir erinnern uns. Jesus, der Bräutigam, sagte als Begründung für deren Zurückweisung, »Ich kenne euch nicht.« Wie unterscheiden sich denn die Abgewiesenen von denen, die von Jesus eingelassen werden? Jesus nennt sie in seinem Gleichnis törichte Menschen. Landläufig hat man ja eher eine diffuse Vorstellung, was unter einem törichten Menschen zu verstehen ist. Das Wort töricht ist ja nicht mehr so gebräuchlich. Im Buch Jeremia ist zu lesen, wie die Ansicht Gottes dazu ist. Im Kapitel 4, Vers 22 sagt Gott durch seinen Propheten Jeremia Folgendes über Israel. Wahrlich, mein Volk ist töricht. Sie kennen mich nicht. Närrische Kinder sind sie und ohne Einsicht. Weise sind sie, Böses zu tun, aber Gutes zu tun verstehen sie nicht. Soweit das Wort der Bibel. Die Sprache im Alten Testament ist für unsere Ohren oft ungewohnt hart. Aber es steckt ja letztlich immer die liebevolle Absicht Gottes dahinter, seine Leute zu konfrontieren und aufzurütteln, wenn sie in die falsche Richtung laufen. Amen. Also, an erster Stelle nennt Gott als Grund für ein törichtes Wesen, sie kennen mich nicht. Da fehlt offensichtlich die Einsicht und das Verständnis für das wahre Wesen Gottes. Und daraus resultiert dann eine Lebensweise, die Gott nicht gefallen kann. Es braucht aber ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus, um Gottes Wege zu verstehen. Es braucht die Führung durch den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Denn ohne die Führung durch den Geist Gottes ist man auf die eigene Fähigkeit angewiesen, auf den eigenen Verstand. Was bleibt einem Menschen da übrig? Er muss sich an Regeln und ethischen Grundsätzen orientieren, die allgemein akzeptiert sind. Was allgemein akzeptiert ist, wird aber auch vom Zeitgeist beeinflusst und gelenkt. Gottes Geist jedoch hat nichts mit dem Zeitgeist gemein. Die Menschen, welche durch die klugen Jungfrauen repräsentiert werden, haben Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Erlöser angenommen. Und deshalb ist Jesus ihre Gerechtigkeit geworden. Das ist die einzige Gerechtigkeit, die in der Gegenwart Gottes gilt. Wir Menschen sind ja in der bildlichen Sprache der Bibel Gefäße Gottes. Siehe den Brief an die Römer, Kapitel 9, Verse 20 bis 24 und den zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 4, Verse 6 und 7. Und so ist das Öl in den Gefäßen ein Bild dafür, dass diese Menschen den Heiligen Geist in sich haben. Sie kennen Jesus, sie sind wiedergeboren aus dem Geist Gottes und können daher das Reich Gottes mit ihren geistlichen Augen kommen sehen. Siehe auch das Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 3. In den letzten Tagen vor der Wiederkunft von Jesus herrscht tiefe geistliche Finsternis in der Gesellschaft. Deshalb verwendet die Bibel im Gleichnis das Bild um Mitternacht für den Zeitpunkt der Wiederkunft von Jesus Christus. Und nach meiner Wahrnehmung ist es bereits sehr finster. Die Gottlosigkeit greift immer weiter um sich. Zwei gottlose Diktaturen und die gottlose Bewegung der 68er haben enorme Zerstörungen im Gottesglauben der Deutschen bewirkt. Die Christen, die der Bibel glauben, werden mittlerweile als Fundamentalisten gebrandmarkt. Wie krass hat sich die öffentliche Meinung innerhalb von wenigen Jahrzehnten verändert. Die Lampe und das mit Öl gefüllte Gefäß der klugen Jungfrauen gehören zusammen. Dieses Bild meint das Wort Gottes, siehe auch Psalm 119, Vers 105, und den Heiligen Geist, der in einem Menschen wohnt. Warum redet das Gleichnis ausgerechnet von 10 Jungfrauen? Warum erfolgt eine Teilung in 5 und 5? Diese Zahlen haben eine eigenständige Bedeutung. Die Zahl 10 hat mit der Verantwortung eines jeden Menschen vor Gott zu tun. Die 10 Gebote stellen den Anspruch Gottes an das Verhalten seiner Geschöpfe dar. Auch die 10 Jungfrauen werden von Gott geprüft, ob sie für den Himmel geeignet sind. Das Ergebnis ist, dass 5 von Jesus angenommen und 5 leider abgelehnt werden, mit der Begründung: Ich kenne euch nicht. Alle Christen und Christinnen, die sich von der Gnade Gottes abhängig gemacht haben, die sich ganz von Jesus Christus abhängig gemacht haben, müssen nicht befürchten, abgelehnt zu werden, wenn der Tag der Wiederkunft von Jesus gekommen ist. Sie werden die Gnade Gottes erleben. Denn die Bedeutung der Zahl 5 hat mit der Gnade Gottes für die von Gott abhängigen Menschen zu tun. Das kann so nicht ganz stimmen, wirst du vielleicht einwenden. Denn es werden ja auch 5 Jungfrauen abgelehnt. Gnade schaut doch anders aus. Um ehrlich zu sein, das habe ich mich zuerst auch gefragt. Doch die Antwort ist: Selbst wenn jemand zurückgelassen wird, endet die Gnade Gottes nicht. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst und gern dazugehören möchtest oder nicht sicher bist, wo du stehst, dann höre dir doch bitte meine 3 Podcast-Beiträge an unter dem Titel Hilfe, ich kann nicht glauben. Dort beschreibe ich, wie man den rettenden Glauben an Jesus Christus erhält. Bitte gestatte mir noch eine wichtige Anmerkung zum Schluss. Du darfst davon ausgehen, dass der Termin für das kommende Geschehen bei Gott schon lange feststeht. Also der Zeitpunkt für die Entrückung der weltweiten Gemeinde von Jesus. Das ist bei Gott so, denn er ist der Allmächtige. Das heißt, nichts und niemand kann seine Pläne verhindern. Und daher kommt es, dass im Hintergrund des lauten Weltgeschehens unbemerkt von vielen ein stiller Countdown läuft. Ich rede vom Countdown Gottes, der nach seinem göttlichen Timing abläuft und der nicht unterbrochen werden kann. Das war auch schon bei der ersten Ankunft von Jesus der Fall. Im Alten Testament wurde die erste Ankunft des Messias im Buch Daniel prophezeit. Im Kapitel 9 kannst du die bekannte Prophetie von den 70 Jahrwochen nachlesen. Aufgrund dieser Prophetie kannten damals die gläubigen Juden das Zeitfenster, in dem sie die Ankunft des Messias zu erwarten hatten. Auch für die Christen hat Gott in den Schriften des Neuen Testaments eine Reihe von prophetischen Hinweisen hinterlassen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter haben wir einen Zeitrahmen für die Wiederkunft von Jesus erhalten. Siehe auch meinen Podcast-Beitrag »Die zwei Denare des Samariters«. Jesus fordert uns auf, wachsam zu sein und die Zeichen der Zeit zu beachten. Und dieses Jahrzehnt ist nach meiner Überzeugung ein besonderes Jahrzehnt. Für diesmal danke ich dir ganz herzlich fürs Einschalten und für deine Aufmerksamkeit. Sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.